Deutschlandfunk Kultur. Kompressor. Magazin für Popkultur. Mit Gesa Ufer.
Guten Tag. Ivanka Trump hat sich einfach verliebt in dieses wunderbare Naturschutzgebiet in Albanien, das sie zufällig auf einem Segelturn mit Freunden entdeckt hat. Fast so wie Kolumbus einst Amerika. Dieses Erlebnis, diesen Erweckungsmoment, den schildert Ivanka Trump so.
We were on a friend's boat and we stopped for a swim. Effectively, that's how we found it. We swam to the islands. We went on a hike, barefoot all the way up to the top. And we were just captivated. And it stayed with us ever since. And over the course of many years, we developed the opportunity to help realize its potential and transform it, but with a lot of restraint and care, because the land is so beautiful.
Ja, so schön, barfuß im Paradies. Sehr viele Menschen in Albanien haben überhaupt keine Lust darauf, dass Ivanka Trump dieses Naturschutzgebiet mit ihren Luxusimmobilien entwickelt. Und sie haben auch gar keine Lust mehr auf eine korrupte Regierung, die Albanien Stück für Stück einem solchen Ausverkauf preisgibt. Die sogenannte Flamingo-Revolution in Albanien ist gleich unser Thema hier im Kompressor. Seien Sie herzlich willkommen. Der Flamingo ist zum Symbol eines Protestes geworden. Seit mehr als 70 Tagen gehen Leute in Albanien auf die Straße, um gegen die Regierung von Ministerpräsident Edi Rama zu protestieren. Der Grund sind Pläne, ein Naturschutzgebiet in der Nata-Lagune am Mittelmeer für Investoren zu öffnen. Eine Gegend, in der tausende Flamingos leben. Und geöffnet werden soll diese Gegend namentlich auch vor allem für die Trump-Tochter Ivanka und ihren Mann Jared Kushner. Wie sich diese Proteste darstellen, darüber spreche ich jetzt mit dem Schriftsteller und Content-Creator Fatbas Kshiku. Der ist in Deutschland geboren, hat aber albanische Wurzeln. Hallo, herzlich willkommen.
Hallo, danke für die Einladung.
Lassen Sie uns ganz kurz klären, wie genau ist Ihre Verbindung zu Albanien? Sie sind in Deutschland geboren, richtig?
Ja, genau. Ich bin in Deutschland geboren und auch aufgewachsen und finde diese Frage, glaube ich, auch zur Verortung des folgenden Gesprächs auch super relevant, weil mich mit Albanien natürlich in erster Linie verbindet, dass ich ethnischer Albaner bin. Ich war vor ungefähr 15 Jahren das erste Mal da und seitdem auch immer wieder und zuletzt auch erst im vergangenen Jahr. Und was ich jetzt auch schon vor den Protesten sehen konnte, ist, dass sich über die Jahre das Land wirklich in besonderer Weise verändert hat, eben durch die vielen neuen Hotels und Ferienanlagen im Süden, aber auch im übrigen Land. Und trotzdem oder trotz aller Nähe ist mir wichtig zu sagen, dass die Erfahrungen Albaniens und Kosovas nicht dieselben sind. Meine Eltern sind in Kosovo geboren und über die Jahre und Jahrhunderte hinweg haben sich die historischen Kontexte halt eben auch auseinanderentwickeln. Und deswegen ist mir wichtig, beides zu sehen. Uns verbindet einiges, aber es gibt auch einiges, das man getrennt betrachten muss.
Kosovo sagen Sie ganz bewusst, weil Kosovo als Symbol der Fremdbestimmung verstanden werden kann und so ein kolonialer Gedanke da definitiv mitschwingt. In den deutschen Medien, in der deutschen Öffentlichkeit, da hat es durchaus eine Weile gedauert, bis diese Flamingo-Proteste in Albanien überhaupt wahrgenommen wurden. Die haben im Mai begonnen. Vielleicht können Sie uns noch mal schildern, wofür stehen die Proteste für Sie? Was sehen Sie darin?
Für mich stehen sie vor allem für die Frage, wem ein Land gehört und wer darüber entscheiden darf, wie sich dieses Land entwickelt. Anfänglich wurde ein bisschen so geframed wie ein lokaler Umweltkonflikt. Und warum die Proteste auch schon so lange andauern, ist, dass das Land natürlich in einer langen Historie von Korruption steht und nicht im Sinne einzelner Bestechungsfälle, sondern um die enge Verbindung von Politik und wirtschaftlichen Interessen. Schutzregeln für die Natur wurden aufgeweicht, Großinvestoren, Sie hatten Trump am Anfang ja auch richtigerweise erwähnt, erhalten Zugang zu wertvollen Flächen, vor allem in der Mitte und im Süden des Landes. Und für die Bevölkerung bleibt ganz oft unklar, wie diese Entscheidungen eigentlich zustande kommen. Ich glaube, was auch wichtig ist zu erwähnen, ist, dass dieser Protest nicht nur gegen die aktuelle Regierung Ramas stellt, sondern viele Menschen in Albanien auch kritisieren, dass sowohl Rama als auch die etablierten Oppositionspolitiker in Anführungsstrichen ähnliche Narrativen bespielen. Sie wollen keine anderen Personen oder nicht die nächstbessere Option, sondern wirklich eine andere politische Kultur.
Mhm. Wenn wir doch aber nochmal auf die Figur Edi Ramas zu sprechen kommen, der albanische Ministerpräsident wird vom Westen ja als durchaus schillernd wahrgenommen. Er malt ja auch, er wird vertreten von einer Berliner Galerie. Was ist das aus Ihrer Sicht für eine Figur? Wie empfinden Sie auch diese Imagepflege Ramas?
Ja, das ist spannend, weil ich ehrlich gesagt diesen, ich würde jetzt in Anführungsstrichen, westlichen Blick auf Rama selbst gar nicht so stark verstanden habe oder für mich etablieren konnte, weil ich mich eher mit den innenpolitischen Stimmen im Land beschäftigt habe. Ich kann aber verstehen, woher dieses Bild kommt oder wie es gezeichnet wurde. Sie hatten es ja auch schon gesagt, Rama hat an der Akademie der schönen Künste in Tirana studiert und rein politisch hat sich das dann auch so gezeigt, dass er als Bürgermeister von Tirana im Übrigen auch graue Fassaden in kräftigen Farben gestalten hat lassen. Und das passt natürlich sehr gut zu so einem Art Bild eines unkonventionellen, modernen und europäischen Politikers. Rein politisch finde ich es dahingehend interessant, dass er Albaniens Beziehungen zu Europa und den USA außenpolitisch sehr stark ausgebaut hat. Ich würde auch sagen, im Einklang einer westlichen Politik, westlichen Kultur. Was ich aber eben zeigt, ist, dass ein guter Zugang zu europäischen Regierungschefs noch kein Beleg dafür ist, dass die demokratischen Institutionen im Inneren gut funktionieren.
Jetzt nehmen Sie ja auch die Proteste natürlich wahrscheinlich in erster Linie von Ihrem Lebensmittelpunkt aus Deutschland aus wahr. Und auch in Deutschland gibt es ja durchaus Proteste. Welche Rolle spielt eigentlich die Diaspora für diese Flamingo-Revolution?
Albanien erscheint häufig in deutschen Medien als Urlaubsziel, als EU-Beitrittskandidat oder im Zusammenhang mit organisierter Kriminalität. Und was mir an den Protesten sehr gut gefällt, ist, dass sie dieses Bild einer sehr jungen und lebendigen und auch politisch kreativen Gesellschaft zeigen, eben beispielsweise durch dieses Symbolbild des Flamingos. Und gleichzeitig wird diese Geschichte sehr stark über Trump und Kushner und Ähnliche erzählt. Und entsprechend ist es sehr wichtig, dass die Diaspora Aufmerksamkeit schafft über die lokalen Bedürfnisse, dass Informationen übersetzt werden und dass der Protest weiterhin international sichtbar bleibt. Viele von uns haben einen guten Zugang zu Medien. Ich nutze meinen Instagram-Account ja auch sehr viel dazu und darin wird weiterhin unsere Verantwortung liegen. Unsere Verbindung zu Albanien muss sichtbar bleiben, aber vor allem darin, dass wir den Stimmen vor Ort zuhören und diese halt eben stärken.
Sie haben gerade schon davon gesprochen, wie kreativ diese Proteste auch sind und was auch diese Symbolfigur der Flamingo an der Stelle vielleicht vermag. Wie kann man das schildern? Was für eine Rolle spielt dieser ikonografische Flamingo?
Ich finde den Flamingo als Symbol erstaunlich stark, weil ich den als verletzlich und natürlich durch seine pinke Farbe auffällig zugleich empfinde. Der kommt aus der Region Vjosa Narta, das ist ein ökologisch bedeutendes Feuchtgebiet und liegt an der sogenannten Adriatic Flyway, im Übrigen eine wichtige Vogelzugroute zwischen Europa und Afrika. Und der Flamingo steht damit nicht unbedingt nur für ein einzelnes Tier, sondern für ein ganzes ökologisches Netzwerk. Er hat einen sehr schnellen Wiedererkennungswert, er macht einen komplexen Umweltkonflikt unmittelbar sichtbar und vermittelt eine klare Botschaft: Albaniens Natur ist nicht einfach eine freie Fläche für Investitionen.
Es gibt jetzt schon Meldungen, dass die Pläne von Ivanka Trump und Kushner auf der Kippe stehen. Aber gleichzeitig haben wir ja das auch schon öfter erlebt und wir haben auch leider schon öfter erlebt, dass die stärksten Proteste nichts geholfen haben. Was lässt Sie auf eine erfolgreiche Revolution hoffen?
Mich lässt hoffen, dass bei diesem Protest sehr viele unterschiedliche Menschen zusammengekommen sind und dass gerade viele junge Leute den öffentlichen Raum für sich etabliert haben. Meines Wissens nach hat es in Albanien in den vergangenen Jahren keinen zivilgesellschaftlichen Protest dieses Ausmaßes gegeben. Die Menschen zeigen eine große Ausdauer. Sie sind gut organisiert und gleichzeitig sehr liebevoll in ihrem Verhältnis zum eigenen Land. Man spürt, dass die Albanien halt eben nicht ablehnen, sondern gerade deshalb kämpfen, weil sie dort leben und eine Zukunft haben wollen, in der sie mitreden und mitentscheiden dürfen. Und das macht mich sehr, sehr, sehr hoffnungsvoll.
Vielen Dank. Wir haben gesprochen mit dem Schriftsteller und Content Creator Fatbath Kshiku. Und wenn Sie mal Lust haben, einen seiner Gedichtbände in die Hand zu nehmen, Zwischen den Rissen ist erschienen im Resonar Verlag. Alles Gute für Sie.
Vielen Dank für das Gespräch.
Unsere Städte, die müssen sich radikal verändern, wenn sie der Klimakrise trotzen wollen. Die Stadt Rotterdam hat jetzt in diesem Sinne eine Ausschreibung vorgenommen, in der sie offensiv nach einem neuen Weltwunder gesucht hat. Gewonnen hat ein Entwurf mit dem catchy Namen Rotterdam Rocks. Ein Gebäude, das nur mit viel Fantasie überhaupt als Gebäude zu erkennen ist. Ich würde es mal beschreiben als so eine Mischung aus überdimensioniertem, gekippten Adventskranz, Godzilla-Felsen und vielleicht so Amazonas-Landschaft, bewachsener Felsen mit Inhalt vielleicht. Meine Kollegin Laura Helena Wurth, die weiß mehr. Schön, dass du da bist. Hallo Laura.
Hallo.
Ja, ich habe ja gerade mal so ein bisschen versucht zu erklären, aber wie würdest du diese Rotterdam Rocks beschreiben?
Genau, also es sieht quasi selbst aus, als wäre es eigentlich organisch gewachsen, anstatt irgendwie menschlich konstruiert. Eher wie eine überwucherte Grotte oder die Oberfläche von einem bewachsenen Wal, habe ich noch gedacht. Mhm. Und auf manchen Renderings sieht es eigentlich auch aus wie so ein Seeungeheuer, das sich mit Algen behangen, gerade aus den Fluten heraushebt. Genau. Man denkt, ja, Frodo könnte da drin wohnen oder auch der Hulk, ein Journalist, da habe ich gelesen, hat gesagt, dass er sich fühlte wie auf einem schlechten Acid-Trip, als er die Bilder gesehen hat. Das sind aber 7 gestapelte Kugeln eigentlich, die 2 Türme miteinander verbinden. Gebaut hat das oder wird, soll das Ganze gebaut werden vom Rotterdamer Büro MVRDV. Und die sind eben begrünt, das heißt auf diesem Kugeln leben dann auch Organismen, die das Ganze verbinden. Es soll Aussichtsplattformen geben, Terrassen und eben außen nochmal bewohnt werden. Das Ganze ist an der Maas, an einem neuen Gebäude oder in einem neuen Bereich, der gerade erschlossen wird, baulich und wo unter anderem 3.700 neue Wohnungen entstehen sollen.
Und was genau soll jetzt in diesen Rocks passieren? Also als was wird das Ganze angepriesen?
Ja, das ist immer die Frage, ne? Also da drin soll ein Hotel, ein veganes Restaurant, ein Konferenzsaal und ein Ausstellungsraum unterkommen und eben diese gerade genannten schon Terrassen und Aussichtsplattformen. Shift ist der Auftraggeber. Das ist eine Firma, die sagt, dass sie durch viele kleine Handlungen große Veränderungen in der Nachhaltigkeit schaffen wollen. Es geht also darum, eine nachhaltige Zukunft für alle zu schaffen. Das wird in blumigen Worten auf der Website angepriesen. Wie das Ganze konkret aussehen soll, ist mir persönlich nicht klar geworden. Außer, dass man neben diesem Gebäude, das als Shift Embassy, also Shift Botschaft verstanden wird, noch ganz viele weitere auf der ganzen Welt geben soll. Und jetzt wissen wir, dass ein Gebäude da ist oder sie wollen dieses Gebäude eben verstanden wissen als einen Anstoß zur Veränderung und 2032 soll es dann auch schon fertig sein.
Okay, wow. Was hältst du von dieser Idee? Wie interessant findest du das als Idee überhaupt, das Gebäude?
Also wenn man es jetzt nur baulich sieht und gar nicht unbedingt erstmal inhaltlich, dann ist die Idee, dass man ein Gebäude, was sich gar nicht mehr so sehr als Gegensatz zur Natur wahrnimmt, sondern als Teil davon schon interessant, weil grundsätzlich war es ja immer so, dass man Natur und Kultur getrennt hat. Jetzt versucht das Gebäude selber zu sagen, ich bin eigentlich gar nicht da, ich bin Teil von so einer ganz natürlichen Umwelt, wobei sich darüber natürlich Fragen stellen, wie natürlich ist das, was wir als natürliche Umwelt wahrnehmen, in Zeiten von Massentierhaltung etc. überhaupt noch da. Also das ist, finde ich, ganz interessant. Das hat ein bisschen was von Method Dressing, wenn Schauspieler quasi sich so anziehen wie ihre Filmcharaktere. Man ist so wie, es geht hier um Natur, also bauen wir einen Baum auf dieses Haus. Genau, das fand ich irgendwie ganz interessant. Man entfernt sich damit natürlich auch total von so einer Idee der Moderne, die aus Glas, Stahl und Beton besteht. Alles Materialien, die extrem klimaunfreundlich sind. Und stellt sich dem nicht nur von den Materialien her entgegen, angeblich, da kommen wir gleich noch zu, sondern eben auch äußerlich. Diese lichtdurchflutete, klare Formsprache der Moderne, da hat man jetzt was Verwinkeltes, was Schattiges. Genau.
Wir haben schon eingangs gesagt, also städtebaulich muss sich einiges ändern, wenn wir den Blick aufs Klima richten. Für wie richtungsweisend hältst du das Gebäude in dieser Hinsicht?
Erstmal, glaube ich, muss man verstehen, dass nur weil ein Gebäude von außen sehr grün ist, es noch lange nicht nachhaltig ist oder einen kleinen CO2-Fußabdruck hat. Dieser Trick wird irgendwie oft gerne angewandt. Hier hat man wirklich so einen klassischen Außen-Grün-Innen-Pfui-Moment, weil im Inneren eben doch Beton und Stahl verarbeitet werden. Diese grünen Kugeln sind eben doch aus Beton, zwar aus recyceltem und auch der Stahl ist recycelt, aber auch diese recycelten Wertstoffe sind eben begrenzt und man muss sich sehr, sehr genau und eigentlich viel radikaler überlegen, wofür wir die einsetzen. Und das jetzt ist in dem Sinne ja ein Vergnügungsbau, wenn man so möchte, und nicht Wohnungsbau, den man vielleicht eher bräuchte. Die Firma selbst sagt, was auch wirklich ein bisschen merkwürdig ist, dass der positive Einfluss, den das Gebäude auf die Entscheidungen der Menschen haben wird, den Schaden, der durch das Bauen entsteht, 10.000 Mal aufwiegen wird.
Genau
10.000 Mal. Mhm.
Das ist sind große Worte. Aber wie ist denn deine Prognose? Also werden diese Amsterdam Rocks 2032 wirklich gebaut sein? Was denkst du?
Also ich glaube, um noch einmal einen ganz kurzen Schritt zurückzumachen, man muss wissen, dass der Bau und der Erhalt von Gebäuden rund 40% des globalen CO2-Ausstoßes ausmachen. Also wirklich wahnsinnig viel. Das heißt, jedes Gebäude, was gebaut wird, schadet der Umwelt massiv. Und zu sagen, wir bauen jetzt ein Gebäude, um auf den Klimawandel aufmerksam zu machen, ist ein Gegensatz in sich. Es gab einen ganz schönen Satz in der Berichterstattung darüber, auch in einem Branchenmagazin, wo stand, Pflanzen an einem Gebäude machen ist noch lange nicht nachhaltig, genauso wenig wie ein Basilikumblatt ein Steak vegan machen würde. Mm. Und das ist eine ganz schöne Mogelpackung, die es da gibt. Aber die ist natürlich spektakulär. Das sieht wahnsinnig aus. Das ist total beeindruckend. Und dann gibt es aber zum Beispiel Initiativen wie die Europäische Bürgerinitiative House Europe, die versuchen, den Abriss einzuschränken und Sanierung und Umbau zur Norm zu machen, unter anderem mit einer riesigen Petition, die sie im vergangenen Jahr auf den Weg gebracht haben. Das ist natürlich viel weniger sexy als diese begrünten Seeungeheuerkugeln, klar, die da sind.
Ja.
Genau.
Aber eben doch nochmal diese Frage, wenn du überlegen solltest, ob das jetzt umgesetzt wird oder nicht. Erstmal sieht es ja so aus.
Genau, ich habe den Verdacht beziehungsweise die Hoffnung eigentlich, dass es hier vielleicht darauf hinauslaufen wird, dass es bei der Idee bleibt und dass die Idee vielleicht ist, dass wir jetzt genau über diese Dinge sprechen. Das wäre meine Hoffnung bei dem Ganzen, dass es Leute dazu bringen soll, darüber zu reden und nachzudenken, was wir ja tun. Das würde dann in den Fall der spekulativen Architektur fallen, was auch schon relativ viele Architekten machen. Da geht es dann darum, sich eigentlich Dinge in so Computerspielwelten auszudenken und Ideen auszutesten und da ganz radikal zu sein. Also zum Beispiel der Architekt Liam Young hat sich Planet City ausgedacht, wo er wirklich einmal bis ins letzte Detail durchdacht hat, wie das aussehen müsste, wenn wir wirklich radikal uns dafür entscheiden würden, diesem Planeten nicht mehr auf den Wecker zu gehen. Das wird nicht in der Radikalität umgesetzt, aber die Idee einmal zu sehen und die sieht recht verführerisch aus, das ist schon viel wert und total interessant. Und ja, ich glaube, bis es soweit ist, muss man vielleicht vor der eigenen Tür oder auf dem eigenen Balkon anfangen, exzessiv zu bepflanzen, um die Temperaturen runter zu regeln und die Vögel und Insekten freuen sich.
Kommt mir gerade irgendwie 10.000 Mal besser vor, als das zu bauen. Hat aber Helena Wurt über die Pläne für die Rotterdam Rocks. Ganz herzlichen Dank dir.
Deutschlandfunk Kultur. Kulturnachrichten.
Heute mit Michael Leverkus.
Nach dem Regierungswechsel in Ungarn spürt das Budapester Sziget Festival nach Angaben seines Chefs Tamás Kádár eine deutliche Entspannung. Wie er in einem Interview mit dem österreichischen Standard erklärte, stand das Festival während der 16 Jahre unter der Orbán-Regierung immer wieder unter politischem Druck. Demnach wurden staatliche Fördermittel gestrichen und Genehmigungen durch Behörden immer wieder erschwert. Laut Kádár hat das Festival aber trotzdem an seinen Werten festgehalten und sich unter anderem für die LGBTQ-Gemeinschaft sowie andere gesellschaftliche Minderheiten eingesetzt. Bis zum 15. August werden beim Sziget Festival hunderttausende Besucher auf der Donauinsel erwartet. 20 Autorinnen und Autoren haben es mit ihren Romanen auf die Longlist für den Deutschen Buchpreis geschafft. Auch 6 Debütromane stehen auf der Liste, das gab der Börsenverein des Deutschen Buchhandels bekannt. Die Bandbreite reicht von Yardım Yasemir Önder, die in Anti Müller moderne Liebesbeziehungen seziert, bis zu Heinz Strunks Memories of Heidelberg über einen missratenen Kurzurlaub. Unsere Literaturredakteurin Stefanie von Oppen findet, dass auf der Longlist auffallend oft die jüngere deutsche Vergangenheit im Fokus steht.
Es gibt tatsächlich interessanterweise schon das Thema in die DDR zurückschauen. Ingo Schulze ist auf der Liste zum Beispiel mit seinem Roman Das Wasser im August. Da reist er in die Mecklenburgische Seenplatte und blickt auf die Ende der 70er Jahre zurück. Es ist Peggy Medler dabei, Selbstregulierung des Herzens. Da geht es ja auch um die Wendezeit. Das ist auf jeden Fall auffallend, dass dieses Thema offensichtlich immer noch sehr im Vordergrund steht.
Stefanie von Oppen aus unserer Literaturredaktion. Der Sieger oder die Siegerin wird am 5. Oktober in Frankfurt verkündet für den Deutschen Buchpreis, traditionell am Tag vor der Eröffnung der Frankfurter Buchmesse. Ein US-Berufungsgericht hat tausende Klagen gegen Social-Media-Plattformen zugelassen. Betroffen sind der Facebook-Konzern Meta, die Google-Mutter Alphabet, TikTok und Snapchat. In den Klagen wird den Konzernen vorgeworfen, ihre Produkte so gestaltet zu haben, dass sie junge Nutzer süchtig machen. Die Klagen wurden von Bundesstaaten, Kommunen, Schulbezirken und Einzelpersonen eingereicht. Bereits vergangene Woche hatte ein Richter Meta zur Zahlung von 567 Millionen Dollar verurteilt. In London wurde ein Bild des Street-Art-Künstlers Banksy am Royal Court of Justice übermalt. Die Kosten für den Steuerzahler lagen laut einem Bericht der Zeitschrift Art Newspaper bei umgerechnet rund 100.000 Euro. Einem Gerichtssprecher zufolge war die Entfernung notwendig, weil das Gebäude unter Denkmalschutz steht. Das Werk zeigt einen Richter in traditioneller Perücke und schwarzer Robe. Er schlägt mit seinem Richterhammer auf einen am Boden liegenden Demonstranten ein. Banksy hatte die Echtheit des Bildes auf seinem Instagram-Konto bestätigt.
Deutschlandfunk Kultur. Kompressor. Magazin für Popkultur.
Mit Gesa Ufer, hallo nochmal. Wo wir gehen und stehen, überall begegnen wir Schrift. Auf Straßenschildern, in Büchern und Zeitschriften, als Untertitel im Kino, auf dem Handy. Wir nutzen und lesen Schrift permanent und meistens bemerken wir sie aber erst in ihrer Eigenart, wenn irgendwas mit ihr nicht stimmt. Wie aber beeinflusst Schrift grundsätzlich unsere Art, einen Text wahrzunehmen? Und wie verändert sich Schrift in Zeiten, in denen Texte längst mehr nur von uns Menschlein gelesen werden, sondern auch Maschinen und vor allem KI-Systeme, Dokumente scannen, Inhalte durchsuchen. Genau das bespreche ich jetzt hier im Kompressor mit jemandem, der Buchstaben professionell entwirft. Sascha Bentelorenzi ist Grafikdesigner und Typograf. Er arbeitet als Type-Designer bei Dynamo und er lehrt unter anderem an der Universität der Künste in Berlin. Und jetzt ist er hier bei mir im Studio. Herzlich willkommen, freut mich sehr.
Ja, freut mich auch. Hallo.
Sie haben gerade eine neue Schrift erfunden. Was genau heißt das? Also das Alphabet ist ja eigentlich fertig. Warum braucht die Welt trotzdem immer wieder neue Schriften?
Warum brauchst du neue Schriften? Das ist so ein bisschen wie die Frage nach dem, warum muss man eigentlich neue Stühle entwickeln? Warum brauchen wir eigentlich noch Gebäude, wenn das Haus schon erfunden ist? Also klar, ein A ist ein A, ein B ist ein B, ein C ist ein C. Aber ich glaube, dass es hat viel damit zu tun, eine Kulturtechnik, das wäre die dramatische Version, eine Kulturtechnik weiter zu behalten, weiter an ihr zu arbeiten, weiter zu entwickeln. Und auf der anderen Seite hat es natürlich auch ganz pragmatische Gründe, dass durch die Veränderung, die Weiterentwicklung der Technik auch immer wieder neue Bedürfnisse entstehen.
Mhm. Aber an welchem Punkt merkt man eigentlich, das ist jetzt wirklich eine neue Schrift, das ist eine originäre Idee? Also worin besteht bei Schrift das Neue?
Also ich würde sagen, es ist wie so ein Spektrum, das so zwei Seiten hat. Auf der einen Seite vielleicht etwas sehr Pragmatisches, also etwas sehr Technisches. Auf der anderen Seite etwas sehr Experimentelles. Also sagen wir mal, der Pragmatismus, vielleicht hat eine neue Schrift eine besondere Leserlichkeit. Also sie ist besonders zugänglich, sie ist besonders barrierefrei, ist auch immer wieder ein Thema.
Ja.
Auf der anderen Seite kann es sein, dass sie sehr experimentelles und nur mit einer Miniatur, ich meine, wir reden sowieso über Mini-Details, nur mit einer Miniaturgeste Konvention bricht und dadurch vor allen Dingen bei Grafikerinnen und Grafikern extrem beliebt wird.
Jetzt entwickeln Sie auch solche, man kann ja sagen, fast schon typografischen Identitäten auch für große Kulturinstitutionen. Sie arbeiten mit Agenturen, mit Grafikbüros zusammen. Aber warum braucht zum Beispiel ein Museum nochmal eine eigene Schrift? Also reicht da nicht ein Logo?
Im besten Falle geht beides Hand in Hand. Da geht es auch um so zwei verschiedene Dinge. Zum einen ist es oft eine Idee der Artdirektion. Also ich arbeite nicht wirklich eins zu eins direkt mit den Institutionen zusammen, sondern dazwischen geschaltet ist oft eben ein Grafikbüro oder eine Agentur. Und die sind dafür verantwortlich, wie möchte sich diese Institution in dem Umfeld, in dem sie agiert, positionieren, visuell vor allem oder kommunikativ, visuelle Kommunikation. Und da gibt es dann eben Perspektiven, die sagen, es ist uns ganz wichtig, unbedingt alle mitzunehmen und eben leserlich zu sein, barrierefrei zu sein, was die Texte betrifft, aber eben auch was zum Beispiel Zugänglichkeit im Leitsystem, im Gebäude. Das geht dann bis zu gendersensiblen Symbolen für WCs oder...
Interessant. Was wäre so eine gendersensible... Also ich überlege gerade genau, es gibt jetzt neuerdings diese ja vielfach Toiletten für Damen und Herren gleichermaßen, dass man dann ein Emblem findet, was nicht verwirrt, sondern genau diese... Oder was wären so Beispiele?
Eine Idee, die ich sehr smart fand, war, auf die Räume nicht zu schreiben, für wen sie sind, sondern einfach, was drin ist. Also wir haben Symbole entworfen, die... eben so ein Urinal und eine, ein normales Klo zeigen. Genau, und dann kann man sich eben aussuchen, okay, gehe ich auf das Klo, das beides hat, oder brauche ich nur das eine? Und genau, sowas gibt es dann eben auch online im digitalen Bereich, also für einfache Sprache zum Beispiel gibt es ein offizielles Symbol und so weiter. Also da geht es viel um Zugänglichkeit auf der einen Seite. Auf der anderen Seite geht es aber auch manchmal um genau das Gegenteil. Also dass Kulturinstitutionen sagen, uns ist, sagen wir mal, Branding so wichtig. Wir wollen jetzt stören. Wir wollen jetzt eine Disruption in unserem Leseerlebnis haben. Also dass man wirklich sagt,
etwas Sperriges, etwas ganz Eigenes.
Genau. Also mit dem ersten Kontakt, mit dem ersten Lesen möchten wir schon zeigen, wir sind anders.
Und das ist wirklich eine gute Überleitung zu einem Thema, was wir auch unbedingt noch streifen wollten. Ich habe ja anfangs auch schon gesagt, dass wir nicht die Einzigen sind, die inzwischen Schriften entziffern, lesen. Und in der Entscheidung, wie Schrift aussieht, steckt ja eben auch, haben wir gerade schon gehört, diese Vorstellung davon, wer diese Schrift lesen soll, wer sie verstehen soll. Und wir haben jetzt immer mehr zu tun, natürlich mit KI, mit Maschinen, die Texte entschlüsseln. Und jetzt sorgt ein Beispiel gerade für große, große Aufmerksamkeit in der Szene, die Decoy-Font von Mixfont. Vielleicht können Sie uns noch mal ganz kurz schildern. Das ist eine Schrift, die wir Menschen gut lesen können, aber KI schlecht. Also es ist im Grunde eine Art Verschleierung, kann man das so sagen?
Ich habe mir das alles mal angeschaut und ich glaube, das arbeitet auf so zwei verschiedenen Ebenen. Mhm. Also auf der einen Ebene wird die Maschine, also das Auslesen von Oberflächen, was so eine KI, so eine Maschine irgendwie dann eben als ein Pixelbuchstaben zum Beispiel erkennt, das wird dadurch gestört, dass ganz feine Linien auf dem eigentlichen Buchstaben abgelichtet sind und diese feinen Linien, die übersehen wir als Menschen einfach, die sind uns egal, weil der Buchstabe dahinter etwas dunkler ist. Meine Frage wäre an der Stelle ein bisschen, ob die Maschine nicht auch in der Lage wäre, irgendwann das zu verstehen. Aber es gibt auch andere, eine sehr interessante andere Position, die gar nicht auf den Buchstaben per se visuell abzielt, sondern auf das, was dahinter passiert. Das habe ich gefunden. Es heißt Shield Font und ist wie so eine Skriptlösung, die auf fast alle Schriften angewendet werden kann, die es eben schon gibt. Mhm. Also die Schrift bleibt genau wie sie ist, aber die Maschine bekommt einen anderen Input. Also die liest nicht den Buchstaben aus, der gezeigt wird, sondern ihr wird eine andere Information gegeben. Also wenn dort das Wort steht Funkhaus, dann liest die Maschine vielleicht sowas wie Kühlschrank.
Eigentlich war doch jahrhundertelang auch ein Ziel der Typografie, Schrift besser lesbar zu machen. Und jetzt wird plötzlich so eine Art Schrift entwickelt, deren Qualität darin liegen soll, dass sie von, sagen wir mal, bestimmten Maschinen, bestimmter KI nicht mehr gelesen werden kann. Also verändert damit KI nicht sozusagen die Grundidee von Typografie?
Auf jeden Fall, ja. Also die Grundidee von Leserlichkeit, ja, weil die Frage ist ja immer, möchte man, dass es gelesen wird? Und ich glaube, all diese Schriften möchten ja von Menschen auf jeden Fall gelesen werden. Auch Decoy-Font möchte ja, ich nenne es ihn mal den dunklen Bereich der Schrift, der für Menschen lesbar ist. Der möchte ja unbedingt von Menschen gelesen werden, aber schottet sich gegen die Maschine ab. Und ähnlich ist es bei Shield Font, dass auf jeden Fall die dem Menschen ausgespielte Schrift genauso angezeigt wird und genauso gelesen werden kann von einem Menschen, wie sie soll. Nur der Maschine wird etwas anderes gegeben. Und das hat natürlich eben viel mit, als es ist wie so eine Reaktion eigentlich auf das, was kulturell gerade mit der KI eben passiert, dass haufenweise antike Bücher einfach ausgelesen werden und danach zerstört werden.
Ja, super und skandalös, echt.
Genau. Also es geht im Endeffekt um Copyright und um die Frage, wem gehören diese Texte eigentlich und wie können wir uns irgendwie dagegen schützen, dass sie einfach missbräuchlich ausgelesen werden.
Herr Bente Lorenzi, wenn wir nochmal so ganz global sagen sollten, wie sich all diese Entwicklungen der vergangenen Jahre auf die Typografie auswirken, lässt sich dann vielleicht sagen, es gibt aber auch schon wieder so ein Backlash. Es gibt neben dieser Technik, zum Beispiel jetzt auch wieder Texte aus, also Typografie ausdrücklich zu verschleiern oder Typografie so unleserlich zu machen, vielleicht auch wirklich wieder so eine Art Backlash nach dem Eigenwilligen, nach dem Unperfekten, nach dem Menschlichen in der Typografie zu suchen und das wieder stärker zu machen?
Ja, ich glaube, das begleitet die Typografie oder das Grafikdesign von Anfang an, seitdem, blöd gesagt, die Bildschirme immer besser geworden sind und es trotzdem immer noch den Hang dazu gibt, irgendwie natürlich Sachen auf Papier zu drucken, Bücher zu produzieren und man sich zwischen diesen beiden Welten digital und analog bewegt, dass es immer so ein bisschen diesen Drang dazu gibt, wie kriege ich eigentlich dieses Gefühl von Tinte, die vom Papier eingesogen wird oder einem, weiß ich nicht, einem maschinenverzogenen Effekt, das, was bei einem Druck vielleicht passieren kann, irgendein Druckfehler oder so, wie kriege ich das auf den Bildschirm? Und das einfach nur zu imitieren, ist immer so ein bisschen, das würde man sofort erkennen. Und da passiert im Grafikdesign sehr, sehr viel. Also gerade in der Typografie sehe ich zumindest jetzt gerade immer sehr viele Schriften, die nicht ganz scharf sind zum Beispiel. Die sind so ein bisschen, ja, als wären sie schlecht gedruckt. Also ich glaube, meine Professoren in der Uni hätten die Hände über den Kopf zusammengeschlagen und gesagt, oh mein Gott, diese Schrift ist ja überhaupt nicht scharf.
Ja.
Und hier fehlt die genaue Überleitung von dem Stamm zu der Kurve. Und genau das möchte man heute, dass man dieses Inkorrekte eigentlich genau noch einmal betont und lauter stellt.
Haben Sie eine heimliche Lieblingsschrift?
Eine heimliche Lieblingsschrift? Ja, die heimliche habe ich schon. Aber nein, tatsächlich glaube ich, habe ich nicht die eine Lieblingsschrift, sondern eine Lieblingsschriftgattung. Es gibt eine ganz tolle Art von Schriften, wie ich finde, die Ende des 19., Anfang des 20. Jahrhunderts entstanden sind. Die sogenannten Künstlerinnenschriften, würde ich heute sagen, so im Sinne eines damaligen Gesamtkunstwerks. Also die Künstlerinnen haben Möbel entworfen, Gemälde gemalt, irgendwie neue Konzepte des Lebens erfunden und eben auch Schriften gezeichnet. Und das finde ich zum einen erstmal so recherchetechnisch wahnsinnig interessant, aber mir gefällt die Ästhetik auch total. Also da sieht man noch ganz viel handkalligraphische Elemente drin, viel gebrochene Frakturschrift, aber eben schon ganz moderne Elemente auch.
Gibt es da Namen, die Ihnen spontan einfallen, wo unsere Hörerinnen und Hörer nochmal nachrecherchieren könnten?
Die für mich wichtigsten Arbeiten waren eigentlich von Fritz Helmut Ehmke. Georg Belwe ist auch interessant sich anzuschauen. Oder Kleukens ist auch hat auch tolle Schriften entworfen und die drei hatten eben zusammen so eines der vielleicht ersten Grafikdesignbüros, wenn man so will, in Berlin. Das hieß die Steglitzer Werkstatt.
Das werden wir auf jeden Fall uns nochmal näher anschauen. Sascha Bente-Lorenzi ist Grafikdesigner und Typograf und wir haben gesprochen über neue Schriften, über alte Buchstaben und darüber, für wen wir eigentlich gestalten, wenn inzwischen auch Maschinen mitlesen. Ganz herzlichen Dank für das Gespräch.
Ja, danke Ihnen.
Haben Sie sich möglicherweise auch schon mal gefragt, wo spektakuläre Filme wie Dune oder jetzt Odyssee eigentlich gedreht werden? Besonders die Wüste Jordaniens wird seit Jahrzehnten immer wieder zum Schauplatz von solchen grandiosen Filmen, vor allem auch von Science-Fiction-Filmen. Und zwar so, dass sich inzwischen eine ganze Filmindustrie dort angesiedelt hat. Anna Osius hat sich das vor Ort einmal angesehen. You promised me that you would
never take power in your name. Wenn Ende des Jahres der nächste Teil von The Dune in die Kinos kommt, ist das für Mohammed und seine Kollegen ein besonderer Moment. The area for filming. Denn der Science-Fiction-Blockbuster wurde teilweise in Jordanien gedreht, in der spektakulären Wüstenlandschaft Wadi Rum. First thing you must learn to
be one with the desert. Very, very happy. Mehrere Filme, die in Jordanien gedreht wurden, waren schon für einen Oscar nominiert. Wir waren sogar mal bei einer Oscar-Verleihung dabei. Wir sind stolz, wenn wir den Film nachher sehen. Das ist ein großes Geschenk.
Die jordanische Wüste ist schon seit Jahrzehnten beliebt bei Filmregisseuren aus der ganzen Welt. I deem him one of the greatest beings alive in our time. Bereits 1962 wurde hier das Historienepos Lawrence of Arabia verfilmt, der Auftakt für zahlreiche Filmproduktionen. Lawrence of Arabia. A man torn between two civilizations. Die unverwechselbare jordanische Landschaft ist im Film gut zu erkennen. Auch deswegen ist die Wüste Wadi Rum bei Touristen beliebt. Kaum sind wir in der Wüste, steht wie aus dem Nichts ein alter Zug auf verwitterten Gleisen im Sand. Der Zug, der auch in einer der Schlüsselszenen von Lawrence of Arabia in die Luft gesprengt wird. Come on, man! Mohammed selbst kam durch Harrison Ford zum Film, erzählt er. Als Indiana Jones in den 80er Jahren in Jordanien gedreht wurde, verlieh der damals junge Beduine ein Pferd an den Filmstar und schnupperte dadurch Filmluft.
Harrison Ford sagte mir, ich bin ein berühmter Schauspieler in Amerika und ich habe es nicht geglaubt. Ich kannte den ja nicht. Und später hat er mich engagiert und so bin ich zum Film gekommen. Da war ich 16.
Heute hat Mohammed eine eigene kleine Produktionsfirma. Zahlreiche Science-Fiction-Filme wurden schon im Wadi Rum gedreht. Der Marsianer, The Dune 1-3, Star Wars. Die bizarren roten Felsformationen und weiten Ebenen erinnern an fremde Planeten. Nicht umsonst heißt das Touristencamp, an dem Mohammed Station macht, Mars Hotel. Halbkugeln wie Raumfahrtkapseln stehen in der atemberaubenden Landschaft. In jeder Kapsel ein Hotelzimmer.
Looks like the moon here.
Doch jetzt sind die Zimmer leer. Aufgrund des Krieges der USA und Israels gegen den Iran trauen sich kaum noch Touristen ins benachbarte Jordanien.
It's very difficult, yes.
Und das gilt für alle Hotels hier. Das nächste Camp liegt in Sichtweite, dahinter ein weiteres. Dem Filmemacher Mohammed sind das eigentlich zu viele.
Sie machen das Bild kaputt, wenn ich hier filmen will. Unberührte Marslandschaft und dann überall diese Camps.
Tourismus versus Filmkulisse. Diesen Spagat versucht das Wadi Rum zu lösen.
Wir lesen das Skript und dann wissen wir, was die Crew braucht. Stunts, Explosionen, Feuerwehr, Staubwolke, Helikopter, Militär, das können wir alles von A bis Z. Ich weiß noch, als ich damals meine erste Explosion hatte, zwei teure amerikanische Autos, boom, wie sie durch die Luft flogen, hoch und dann runter, großes Feuer, viel Rauch.
Doch jetzt bekommt auch die Filmindustrie den Krieg massiv zu spüren. Aktuell trauen sich die großen Produktionen nicht nach Jordanien, weichen lieber an Standorte wie Spanien oder Marokko aus. Und so können sie hier im Wadi Rum nichts anderes tun als warten, die Filmemacher von Jordanien. Sie sitzen zusammen, trinken Tee und schauen sich Filme aus alten Zeiten an. Und hoffen, dass das Wadi Rum wieder das wird, was es bis vor kurzem war. Ein magisches Filmset in der Wüste. Und ein Touristenmagnet gleichzeitig.
Anna Ursius aus Jordanien.